Sich so vorbereitet auf so eine Predigt wie heute, dann gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten, sowas einzuleiten. Man kann das persönlich machen, man kann auch mal mit einem Witz beginnen oder mit etwas Spaßigem oder mit einer Geschichte. Wir machen mal heute, es ist wahrscheinlich nicht ganz Schwarzbrot, aber wir kommen jetzt heute mal nicht von einer Einleitung her zum Bibeltext und gucken dann, was das bedeutet, sondern wir beginnen heute mal genau dort quasi an in der Bibel, beim Bibeltext und bei allem, was das drumherum noch passiert ist. Wir wissen, er gilt als der vermutlich größte, ja, als der große, wahrscheinlich sogar größte Missionar der Geschichte des Christentums, der gute Paulus. Ein Mann, der zunächst die Jesus-Jünger verfolgte, dann aber zu einem Nachfolger Christi wurde, nachdem er dem Sohn Gottes persönlich begegnet war. Doch diese Richtungsänderung im Leben des Paulus, die war noch nicht alles, sondern er erhielt von Gott ganz konkret den Auftrag, den Juden und insbesondere den Nichtjuden die Person und die Botschaft Jesu Christi näher zu bringen. Und dann predigte er und er lehrte, dann diskutierte er und er schaffte Kontakte und letzten Endes gründete er unzählige Gemeinden in ganz verschiedenen Gegenden des Nahen Ostens sowie in Südeuropa. Solch eine große Anzahl von Gemeinschaften, die dann ja Jesus nachfolgten, die mussten in irgendeiner Form ja dann auch unterrichtet werden oder ermutigt werden, korrigiert werden, also in der Regel einfach begleitet werden. Dazu hatte Paulus dann natürlich einige seiner Begleiter und Mitarbeiter, wie zum Beispiel den Silas und den Timotheus. Aber wir können uns vorstellen, und wir wissen das auch, aufgrund der großen Distanzen zum Beispiel zwischen Rom und Antiochia, sag ich mal, mussten natürlich die Gemeinden auf noch ganz andere Art und Weisen betreut werden und geleitet werden. Und da waren natürlich die Briefe ganz entscheidende Mittel. Wir kennen diese Paulusbriefe, zum Beispiel eben den Römerbrief oder den Philipperbrief, da lesen wir immer wieder von, da zitieren wir draus, da kennen wir bestimmte Verse. Und diese Briefe sind ja nicht nur einfach Briefe, die uns heute irgendetwas sagen, sondern sie sind letzten Endes auch Quellen für uns, um überhaupt etwas über die Gemeinden damals herauszufinden. Also darüber, mit welchen Schwierigkeiten, mit welchen Nöten, mit welchen Anfechtungen sie so sich auseinandersetzen mussten. Und wir erfahren das vor allem natürlich durch das, was Paulus an konkreten Ratschlägen für bestimmte Situationen gibt, aber auch aus dem, was er über die Vergangenheit, über die Entstehungsgeschichte der Gemeinde schreibt. Und wir können sagen, an welchem Punkt des Glaubens so viele dieser Gemeinden standen, weil Paulus nicht selten am Anfang seiner Briefe genau das tat und quasi so eine Art Standortbestimmung vornimmt. Einfach indem er schreibt, von hierher kommt ihr als Gemeinde, dies und jenes macht euch aus und ihr sollt ermutigt sein, an diesem Ort weiterzumachen oder euch hier rein zu investieren, damit ihr letzten Endes auch eure Herausforderungen meistern könnt. Und da gibt es in manchen Briefen natürlich dann Unterschiede, aber so eine grundsätzliche Struktur, wenn wir mal die verschiedenen Paulusbriefe durchlesen, die kann man da schon erkennen. Und wir wollen uns heute mal eine solche Standortbestimmung anschauen, und zwar die der Gemeinde in Thessalonich, also dem heutigen Thessaloniki. Die Gemeinde, die war dort von Paulus, aber eben auch von Silas und Timotheus gegründet worden und bestand aus ein paar Juden, die eben nun auch den Glauben an Christus mit aufnahmen, aber eben auch aus sehr vielen Heiden, Menschen unterschiedlicher Herkunft, die ganz verschiedenen Göttern gedient hatten. Paulus hatte so zwei wesentliche Sorgen, was jetzt diese Gemeinde anging in Thessalonich. Und weshalb er dann eben auch mehrere Briefe an die Thessalonicher schrieb. Wir kennen davon zwei, die wir eben auch in der Bibel finden. Zu diesen Problemen gehörten, auch nicht untypisch für diese Zeit, dass die Gemeinde unter Verfolgung, unter Bedrängnis litt. Aber natürlich war noch seine Sorge, die er daraus schloss, noch viel mehr, dass er Sorge hatte, was diese Verfolgung jetzt eigentlich machen würde mit dem Glauben der Thessalonicher. Ob daran die Hingabe an Jesus leiden würde. Und der Abschnitt, den wir uns heute anschauen, der hat jetzt mit diesen Problemen vielleicht eher mal am Rande zu tun. Also da geht es erstmal jetzt noch nicht so sehr drum, da liegt noch nicht der Fokus drauf. Sondern am Anfang des ersten Thessalonicher Briefes, da geht es darum, nochmal erzählend sich daran zu erinnern, woher die Thessalonicher eigentlich kommen, um ihnen zu zeigen, hier steht ihr gerade. Und die Frage, die uns dabei jetzt beschäftigt, wenn wir diesen Text am Anfang lesen, ist, was waren die Thessalonicher eigentlich für eine Gemeinde? Was hat sie ausgezeichnet? Und mit diesen beiden Fragen wollen wir uns mal die ersten 10 Verse aus dem ersten Thessalonicher Brief durchlesen. Da heißt es, diesen Brief schreiben Paulus, Silas und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, an euch, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört. Wir wünschen euch seine Gnade und seinen Frieden. Wir danken Gott immer wieder für euch alle und beten ständig für euch. Und wenn ihr mit unserem Gott und Vater sprechen, denken wir an alles, was ihr im Glauben tut, an die Liebe, die sich in eurem Verhalten zeigt und an die Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus, unseren Herrn, hofft. Wir wissen, liebe Brüder, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat. Denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft, denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Und ihr wisst auch noch, dass wir euch zuliebe so unter euch gelebt haben. Ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt wie dem des Herrn. So habt ihr die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude angenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Auf diese Weise wurdet ihr für alle Christen in Griechenland zum Vorbild. Und nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts davon zu sagen. Sie berichten ganz von selbst, wie herzlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet, Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Wenn wir das so lesen, fällt uns auf, der gute Paulus war voll des Dankes und des Lobes und irgendwie auch stolz auf die Thessalonicher. Wir danken Gott immer wieder für euch alle und beten ständig für euch, sagt er hier. Mit ihrem Glauben seien sie ein Vorbild für alle Christen in Griechenland. Da ist natürlich die Frage, die sich anschließt, sehr offensichtlich, nämlich warum? Warum gab es denn da jetzt was zu loben? Was war denn so lobenswert und vorbildlich an den Thessalonichern? Und wir wollen mal ganz kurz aus diesen paar Versen, die wir gelesen haben, jetzt für den Paulus sozusagen eine Art Standortbestimmung in Thessalonich vornehmen. Und an der Stelle mag das Erste etwas überraschen, weil das etwas ist, was die Thessalonicher zwar kennzeichnet, aber gar nichts mit ihrer eigenen Leistung zu tun hat. Denn, so lesen wir da, sie waren eine Gemeinde, die in Gottes Gnade verwurzelt war. Paulus erklärt, ihr gehört Gott, dem Vater, und Jesus Christus, dem Herrn. Und dann ist es die Gnade Gottes und der Frieden Gottes, den Paulus hier der Gemeinde wünscht. Also der Gedanke, der dahinter steckt, ist, es ist Gott, von dem hier die Initiative ausging. Ohne Gottes Wirken, ohne seine Gnade, ohne seine Barmherzigkeit und Liebe für die Menschen Und damit natürlich auch für die Thessalonicher, da gäbe es diese Gemeinde nicht. Der Glaube der Thessalonicher geht von Gottes Wirken aus und nicht von ihrem eigenen. Gottes Wirken, seine Gnade, das wird natürlich auch in bestimmten Dingen deutlich und ganz besondere in einem, also in einer Person, nämlich in Jesus Christus, in seinem Sterben, auch in seinem Leben davor natürlich und dann hinterher in seiner Auferstehung. Und diesem Jesus, das wird aus diesen Versen deutlich, war die Gemeinde hingegeben. Das sagt Paulus, wenn er zum Beispiel beschreibt, dass es ja die Hoffnung der Thessalonicher ist, dass sie dem Beispiel Christi folgen und dass sie seine Rückkehr, seine Wiederkunft erwarten. Die Gemeinde, die war voll und ganz auf Jesus Christus fokussiert. Sie gaben ihr Leben Jesus Christus hin, investierten alles für ihn. Des Weiteren lebte die Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir lesen, dass es der Geist Gottes war, der die Gemeinde von den Worten der Apostel überzeugt hatte. Dass es der Geist Gottes war, der ihnen Freude geschenkt hatte und trotz aller Verfolgung auch Standhaftigkeit im Glauben. Und wenn man dann sieht, wie die Gemeinde missionarisch aktiv war, wie sie zu anderen ging, wie sie ihren Glauben, wie ihr Glaube bekannt war in der gesamten Welt, dann konnte man sehen und erkennen, der Heilige Geist war in dieser Gemeinde eindeutig am Werk. Und wenn wir über den Glauben der Thessalonicher sprechen, dann fällt auch noch etwas weiteres auf, nämlich, dass die Gemeinde ihren Glauben auch weitergab. Dass sie aktiv war. So sagt Paulus zum einen, dass das Wort des Herrn von euch ausgeht, von euch als Thessalonichern. Das Wort des Herrn, die gute Botschaft wurde kommuniziert, das Evangelium wurde nicht versteckt, es wurde nicht für sich behalten, sondern auch anderen weitervermittelt. Aber eben nicht nur das, sondern der Glauben, der hatte auch Auswirkungen auf die Thessalonicher selbst. Das war nicht nur was man als Wissensvermittlung weitergab, sondern das hatte eine ganz, ganz praktische Auswirkung auf das Leben der Gemeinde. Das zeigte sich in der Liebe, die sie in ihrem Verhalten hatten. Sie erzählten anderen vom Glauben an Gott. Ihren alten Götzen drehten sie den Rücken zu. Sie dienten ausschließlich dem lebendigen Gott allein. Die Gemeinde war im Glauben aktiv. Man könnte jetzt hier noch ein, zwei weitere Punkte finden in diesem Text. Wir sehen, so ein paar Verse habe ich jetzt hier mal explizit herausgestellt, die jetzt hier an der Stelle auffallen, die das unterstützen, diese Punkte. Man könnte noch ein bisschen was finden, aber wir belassen es hier dabei, weil wir es hier mit einigen der wichtigsten Aspekten aus diesem Text zu tun haben. Der Glaube der Gemeinde hatte eine gute Grundlage, das heißt, sie waren eben nicht auf sich selbst gegründet, sondern auf Jesus Christus. Die Gemeinde war gekennzeichnet durch ihre Hingabe an Christus, sie wurde geprägt durch den Heiligen Geist und die Gemeinde wurde auch dadurch bestimmt oder man konnte sie dadurch beschreiben, weil man eben sah, was sie für Auswirkungen hatte in der Welt. Das ist so diese Standortbestimmung, die Paulus am Anfang dieses Briefes vornimmt. Und die folgenden Kapitel, die zeigen natürlich, die Gemeinde war ja nicht perfekt. Darum ging es hier nicht. Sondern es ging erstmal zu zeigen, dass viele Kernelemente in die richtige Richtung gingen und dass ihr Glaube lebendig war. Wenn wir jetzt so einen Text lesen, so zu Beginn einer Predigt, zu Beginn eines Briefes, so eine Beschreibung einer Gemeinde, dann stellt sich natürlich die Frage, wie wenden wir das jetzt eigentlich auf heute an? Darum geht es ja. Was kann ich mir jetzt eigentlich da rauspicken aus diesem Vers? Aber es geht ja auch nicht nur um uns als Einzelne, sondern um uns auch als Gemeinde. Es geht ja um eine Standortbestimmung einer Gemeinde. Und was ist, wenn wir jetzt diese Frage mal stellen? Was bedeutet die Standortbestimmung der Thessalonicher durch Paulus, Silas und Timotheus für die Kirche des Nazareners in Wächtersbach? Und der ein oder andere, der ahnt es vielleicht schon, diese Aussagen über die Thessalonicher, die werden automatisch zu Fragen an uns. Wie gesagt, die Gemeinde hatte damals auch ihre Schwächen, ohne Frage. Aber das Gute an der Gemeinde, wie sieht denn das bei uns aus? Sind wir uns bewusst, dass wir auf die Gnade Gottes zurückgehen? Dass diese Gemeinde verwurzelt ist in der Liebe Gottes zu uns Menschen, zu den Menschen in Wächtersbach und Umgebung, aber eben auch zu dieser Gemeinschaft hier? Wissen wir, dass wir das alles der Barmherzigkeit Gottes verdanken? Und dann als zweite Frage, sind wir denn eine Gemeinschaft, die Jesus Christus hingegeben ist? Wo wir Jesus Christus eben nicht nur als den Herrn bekennen, sondern dass die Hoffnung auf ihn uns auch antreibt, dass wir tatsächlich seinem Beispiel folgen und wir das alles mit einer Einstellung tun, in der wir bereit sind für seine Rückkehr. Leben wir als Gemeinschaft aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus? Spüren wir, wie der Geist uns Freude an Christus schenkt, Standhaftigkeit im Glauben, wer uns nach außen treibt, hinaus in diese Welt? Und wie sieht das mit unserem Glauben aus? Geben wir den weiter, indem wir ihn kommunizieren und indem man den Glauben auch an uns erkennt? Kann man an dem Einfluss, den Christus durch den Geist auf unser Leben hat, erkennen, dass der lebendige Herr uns prägt? Auf all diese Fragen kann es natürlich jetzt ganz unterschiedliche Reaktionen geben. Vielleicht ist der ein oder andere jetzt schon innerlich dabei, nur die Fragen für sich ein bisschen zu sortieren und dann schon für die Gemeinde zu beantworten. Bei anderen ist es vielleicht so, dass sich diese Fragen in Rückfragen ausdrücken. Also wo wir dann vielleicht sagen, ich weiß jetzt eigentlich nicht genau, was diese Fragen mir sagen sollen, was das eigentlich bedeuten soll. Weder für mich noch für die Gemeinde. Irgendwie ist das, es klingt so theologisch, was heißt das denn, ob wir unser Leben Jesus hingeben? Was bedeutet das eigentlich praktisch für uns? Und vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch angegriffen. Vielleicht hört jemand in diesen Fragen auch so einen leisen, kritischen Unterton heraus nach dem Motto, naja, die Aufgabe des Pastors ist ja schon auch immer so ein Stück, die Gemeinde herauszufordern. Also will er ja wahrscheinlich jetzt sagen, dass das bei uns gar nicht so ist, dass wir nicht so toll sind wie die Thessalonicher. Und jede dieser Reaktionen oder was wir darüber hinaus noch denken mögen, ah, das ist vollkommen in Ordnung, das ist okay so, dürfen darauf reagieren. So wie in jeder Predigt sind wir auch heute eingeladen, auf den Text, den wir gelesen haben, auf das, was wir von der Bibel her lesen, darauf zu reagieren. Im Unterschied zu anderen Predigten, wo es ja häufig darum geht, mal so einen Impuls weiterzugeben. Naja, das wäre mal eine Richtung, in die man denken kann, das wären Dinge, die man angreifen kann, wo man dann mit dem Segen Gottes in den Alltag geschickt wird, aber es dann halt umsetzen kann oder nicht. Im Unterschied dazu soll es heute mal so richtig konkret sein, darauf zu antworten. Und das bedeutet auch, dass tatsächlich jeder aus der Gemeinde das tun kann. Und dass das nicht der Pastor oder die Gemeindeleitung sind, nicht der Vorstand ist, der jetzt sagt und zeigt, so ist die Gemeinde. So glauben wir, dass die Gemeinde ist. Sondern es sind ganz neutrale Fragen, die sowohl negativ als auch positiv oder halt irgendwie dazwischen beantwortet werden können. Was wir aber als Gemeinde machen wollen, ist tatsächlich mal so eine Standortbestimmung durchzuführen. Wie sieht das aus? Wie machen wir jetzt eine Standortbestimmung? Als Kirche des Nazareners in Wächtersbach sind wir ja nicht alleine. So wie die Thessalonicher zwar eigenständig, aber doch eben auch von der Leitung von Paulus und seinen Mitarbeitern abhängig waren, so sind wir auch als Gemeinde in Wächtersbach eigenständig und doch eben auch Teil der Kirche des Nazareners weltweit und hier in Deutschland. Und die Leitung des deutschen Zweigs der Kirche des Nazareners, die hat einige Fragen ausgearbeitet, die den Gemeinden, den einzelnen Gemeinden, aber natürlich auch damit der Gesamtkirche in Deutschland dabei helfen soll, einfach mal zu schauen, wo stehen wir eigentlich? Wo es um so eine Standortbestimmung der Gemeinde geht, wo niemand von außen sagt, wie wir sind, sondern wo wir das alle selbst herausfinden dürfen. Diese Fragen, die geben jedem Einzelnen die Möglichkeit, jedem Einzelnen in der Gemeinde die Möglichkeit zu beantworten, was er oder sie denkt in Bezug auf den Glauben an die Gemeinde oder in der Gemeinde. Wie sieht es zum Beispiel aus mit Evangelisation oder mit Gottesdienstgestaltung? Welche Angebote gibt es eigentlich und für wen? Wird der Glaube in der Gemeinde wirklich gelebt? Entwickelt sich die Gemeinde weiter? Was begeistert mich eigentlich an der Gemeinde? Oder was stört mich vielleicht auch? Eben alles Fragen, die unter anderem auch daraus entstehen, wenn man auf die Aspekte schaut, die Paulus hier bei den Thessalonichern beobachtet. Wie sieht das mit unserem Glauben eigentlich aus? Wie wollen wir das konkret machen, diese Standortbestimmung? Passiert jetzt nicht hier in diesem Gottesdienst, sondern nach dem Gottesdienst wird Willi hinten am Ausgang stehen und Fragebögen austeilen. Und dann hat jeder von uns 4 Wochen Zeit bis zum 27. Oktober, diese Fragen zu beantworten. Manchmal wird man da um eine ausführlichere Antwort oder Meinung gebeten. Vieles funktioniert auch einfach nur mit Ankreuzen. Und in den nächsten Wochen werden wir dann auch eine Kiste, eine Box aufstellen, wo diese Fragen abgegeben werden können, die Fragebögen. Und zwar sollen die Fragebögen anonymisiert abgegeben werden, also da braucht keiner jetzt seinen Namen irgendwo groß drauf zu schreiben. Und wir als Gemeindeleitung, wir werden uns die Fragebögen auch nicht anschauen, sondern es gibt ein 3-köpfiges Team aus unterschiedlichen Leuten innerhalb der Leitung der Kirche des Nazareners, die diese Fragebögen auswerten werden und dann sowohl uns eine konkrete Rückmeldung geben werden, als auch alle Antworten der Nazarener Gemeinden in Deutschland zusammenfassen werden in eine große Auswertung, um einfach mal zu zeigen, so einen Querschnitt abzugeben, so ungefähr hier stehen wir. Trotzdem vielleicht nochmal die Frage, warum machen wir das? Warum so eine Standortbestimmung? Eben weil wir als Kirche in Deutschland und damit auch vor Ort hier in Wächtersbach als Gemeinde vorankommen wollen. Weil es Gemeindemitgliedern die Möglichkeit gibt zu sagen, was sie denken, was sie fühlen in Bezug auf die Gemeinde und den Glauben innerhalb der Gemeinde. Denn es geht nicht um einen Gemeindevergleich. Sowas wird nicht vorgenommen. Paulus hat nie gesagt, ihr Philipper, jetzt schaut euch doch mal die Kolosser an, die sind ja viel engagierter als ihr im Glauben, strengt euch mal an. Hat er nie gesagt. Es geht auch nicht um den Pastor. Paulus ging es nie um sich selbst. Es ging auch nicht um die Gemeindeleitung, dass die jetzt irgendwas Tolles weiß. Es ging nie um den Ruhm von Timotheus, Silas, Barnabas, Petrus oder von anderen, sondern es ging ganz konkret um die Gemeinde und ihre Beziehung zu Jesus Christus. Und damit um jeden Einzelnen hier und natürlich auch potenziellen Wächtersbach. Das heißt, jeder darf daran teilnehmen, an diesen Fragebögen. Jeder, der sich dieser Gemeinde in irgendeiner Form zugehörig fühlt und ich sag mal auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit die Veranstaltungen hier besucht. Also man muss kein Mitglied sein und auch nicht jeden Samstag im Gottesdienst sein. Aber natürlich wird das jedem Einzelnen auch zugetraut, das selbst zu beurteilen, inwiefern er von sich glaubt, dass er etwas zu oder über die Gemeinde sagen kann. Und mir ist bewusst, dass es an dieser Stelle wahrscheinlich auch einige Rückfragen gibt. Vielleicht wurde das jetzt alles auch nicht ganz aufgefasst oder verstanden und vielleicht hat der ein oder andere auch eine kritische Rückmeldung dazu. Und auch das alles ist in Ordnung. Und nach dem Gottesdienst darf jeder, der da Fragen oder Feedback hat, in irgendeiner Form gerne auf mich zukommen. Und ich werde das dann gerne beantworten. Und auch in den nächsten Gottesdiensten, wenn wir auch nochmal darauf hinweisen werden, auf diese Fragebögen, auch gerne nochmal genauer erklären, wenn es da größere Rückfragen gibt an dieser Stelle. Hier kann man vielleicht nochmal kurz sehen, das kann man natürlich jetzt nicht lesen, aber so der Beginn dieser Umfrage nochmal, nach diesem Fragebogen halten wir dann Ausschau, wenn wir nachher rausgehen und Willi das austeilt. So eine Standortbestimmung einer Gemeinde, die ist letzten Endes ja immer auch Chance für den Einzelnen. Na gut. Denn da, genau daraus besteht ja eine Gemeinschaft, aus den einzelnen Gliedern. Und vielleicht sagt der ein oder andere, naja, ich fühle mich im Glauben eigentlich so ganz gut, ich fühle mich aufgehoben und angenommen. Und dennoch dürfen wir uns als Einzelne, die wir Christus nachfolgen, immer wieder fragen, wo stehen wir eigentlich im Glauben? Natürlich nicht, um dann sich mit dem anderen zu vergleichen. Und auch nicht, weil es darum geht, uns ständig immer wieder neu zu analysieren. Viele von uns sind viel zu gut darin, sich selbst zu analysieren. Sondern wir dürfen uns diese Frage stellen, weil Jesus uns immer wieder sagt und fragt, weißt du eigentlich, wie sehr ich dich schätze? Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe? Weißt du eigentlich, dass es mein Vater ist, der aus Gnade und Liebe, wie bei den Thessalonichern, der dich zu mir gezogen hat? Und bist du dir noch bewusst, dass du eben nichts leisten musst, sondern dass du zuerst geliebt bist? Und spürst du das auch oder weißt du das nur? Und weil Jesus immer wieder uns fragt, liebst du mich? Jesus sagt, so wie ich es Petrus gefragt habe, gilt das allen meinen Nachfolgern, liebst du mich? Bist du bereit, deine Hoffnungen, deine Gefühle und Gedanken, deine Zeit mir hinzugeben? Darf ich die oberste Priorität in deinem Leben sein? Und eben auch mit der Frage, die uns gestellt wird, lebst du aus deiner eigenen Kraft heraus oder lässt du dich täglich vom Heiligen Geist füllen? Weißt du, dass du nicht aus dir selbst heraus leben musst, sondern dass es der Geist Gottes ist, der in Jesu Worten meinen Nachfolgern versprochen wurde, den du tagtäglich einladen darfst, dir eben diese Freude Christi und die Standhaftigkeit im Glauben zu geben, sodass du auch ein Licht in dieser Welt sein kannst, so wie die Thessalonicher es waren. Und bist du dann auch bereit, deinen Glauben in meinen Dienst zu stellen, fragt Jesus. Bist du bereit, mir nachzufolgen, das heißt, deinen Glauben anderen bekannt zu machen und gleichzeitig bereit zu sein, dass ich an dir arbeiten darf, sodass andere Menschen es sehen können? Vielleicht war das jetzt für den einen oder anderen ein bisschen überraschend, vielleicht auch ein bisschen ganz unterschiedlicher Input. Wenn man uns angeschaut, wo Paulus die Thessalonicher sieht, wo er sie so im Glauben ungefähr verortet. Und davon haben wir dann übergeleitet zu uns als Gemeinde und zu einem Fragebogen, den wir ausfüllen dürfen, um so eine eigene Standortbestimmung durchzuführen. Und ich will an der Stelle auch gerne nochmal erwähnen, dass Paulus gesagt hat, er freut sich über die Thessalonicher und er betet für die Thessalonicher. Und auch wenn wir jetzt viel von Gemeinde sprechen, wenn die Gemeindeleiter das sagen, ist das natürlich immer wieder auch eine Aufforderung an die Leitung dieser Gemeinde, zu beten, sich zu freuen an den Menschen, die hier sind. Das gilt natürlich dann auch für die Leitung der Kirche des Nazareners in ganz Deutschland, die natürlich auch, die betet für die Gemeinden und auch betet, dass Hilfestellungen möglich werden, wie Gemeinden vorankommen können. Und von der Gemeinde haben wir uns dann einige herausfordernde Fragen Jesu angeschaut, die er uns als Einzelnen im Glauben immer wieder stellt. woran wir uns orientieren können, um mal so grob zu stehen, wo stehen wir eigentlich, zu sehen, wo stehen wir eigentlich. Aber wenn wir uns nochmal fragen, worum geht es denn bei alledem, bei diesen unterschiedlichen Aspekten, dann können wir das vielleicht nochmal so zusammenfassen, dass es um eine Reise geht. Wir hatten Anfang des Jahres die Predigtreihe mit Jesus unterwegs. Und um nichts anderes geht es letzten Endes. Die Thessalonicher, die waren auf dem Weg mit Jesus. Wir als Gemeinde sind auf dem Weg mit Jesus unterwegs. Und jeder von uns, der Jesus Christus vertraut, der ist mit ihm unterwegs. Und es geht nun darum, einmal anzuhalten und stille zu werden. Wir müssen den Weg mit Jesus nicht durchhetzen. Wir müssen nicht glauben, dass wir Jesus irgendwie hinterherrennen müssen. Aber ebenso dürfen wir auch geduldig sein und müssen Jesus nicht vorausrennen. Sondern wir dürfen wissen, er ist mit uns, er ist für uns und er möchte diesen Weg auch tatsächlich mit uns gehen. Er ist an unserer Seite, auch an unserer Seite als Gemeinde und wir dürfen ihn einfach fragen, wohin er mit uns gehen möchte. Und dabei geht es gar nicht mal unbedingt jetzt um eine große Strategie und ein langes, so ein Langzeitziel irgendwo am Horizont, sondern immer wieder auch um den nächsten Schritt. Und bei diesem nächsten Schritt unserer Standortbestimmung, da dürfen wir ihn um seine Leitung bitten. Das wollen wir tun. Amen. Lasst uns beten.